Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, die Adventszeit hat mich in diesem Jahr immer wieder ins Nachdenken gebracht. Ich durfte einige Male Predigtdienste tun. Ich soll euch auch grüßen aus der Gemeinde Rudolstadt und aus Gera. Also das füge ich jetzt an das, was wir vorhin gesagt haben. Und einmal bekam ich dann hinterher so die Rückmeldung: Schönen Dank für deine Predigt, aber du hast gar nicht von Advent gesprochen. Ich möchte so sagen, wir haben die ganze Zeit von Advent gesungen und es ist wichtig, dass wir das miteinander tun. Die Lieder, die wir gesungen haben, die haben fast alle einen Bezug auf diesen Text, den wir an sich so komprimiert kennen. Aus dem Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Advent heißt Ankunft und kommt aus dem Lateinischen. Und das ist interessant, wenn man in der Geschichte mal nachliest. Ein Theologe hat darauf aufmerksam gemacht, dass zum Beispiel der römische Dichter Virgil schon ein Adventslied gedichtet hat, im Vorblick, in der Vorerwartung eines kommenden neuen Kaisers. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund war, dass man in den Jahren zuvor im Römischen Reich ganz viel unter Kriegen gelitten hat. Die Römer waren ja ganz große Strategen, die wussten, wie man Krieg führt, wie man Länder unterjocht. Und die Pax Romana ist deswegen so ein bisschen mit einem, ich möchte mal sagen, negativen Image behaftet, weil sie ja zum Teil auch ein erzwungener Frieden war. Die Sehnsucht der Menschen ist zu allen Zeiten gewesen, Frieden zu haben, Frieden zu erreichen. Aber fast immer hat man sich das nur erklären können, dass es einmal Frieden werden könnte, wenn es einen starken Mann oder eine starke Frau geben wird, die weiß, Frieden einzufädeln, Frieden zu schaffen, Frieden zu erreichen, sei es durch kluge Diplomatie, sei es durch das Zerschlagen des Bösen. Auf dem Herweg jetzt habe ich nochmal die Nachrichten eingeschaltet gehabt und dann kam da die Erinnerung an den gestrigen Nachmittag in Hamburg, dass es da im Schanzenviertel fast einen Krieg gegeben hat um ein Haus, das jahrelang einer autonomen Gruppe gehört hat und wo man jetzt erreichen wollte, dass das weiter so gehen kann. Wer einmal dort gewesen ist, der weiß, das ist nicht unbedingt, entspricht nicht unbedingt dem Kulturempfinden eines Jenas oder eines Geras oder eines Rudolstädters, so wie man im Schanzenviertel lebt, wie einige Leute da auf der Straße vegetieren, so möchte ich nicht leben. Und da merken wir, dass auch die Empfindungen, die Wünsche, die Sehnsüchte in der Bevölkerung sehr oft divergieren, sehr oft weit auseinandergehen und dass es schwierig ist, schwierig sein dürfte, Menschen in ihren Erwartungen und Hoffnungen unter einen Hut zu kriegen. Advent heißt Erwartung, heißt Ankunft des zu Erwartenden. Wir erleben gerade in unserer Familie den Advent umgekehrt. Wir haben unseren Enkel zu Besuch aus Holland für ein Schuljahr und der zählt gerade die Tage und im Moment die Stunden, wann er in Holland ankommen wird, um endlich wieder seine alten Freunde zu treffen, bei Mama die Füße unter den Tisch zu stecken und so weiter. Also mit anderen Worten, wir alle leben mit Adventserfahrungen in großer Vielfalt, in großer Fülle. Aber das, was die Bibel uns berichtet, ist fast möchte ich sagen, enthält all diese Elemente in irgendeiner Weise auch. Das ist einmal das geschichtliche Element. Das Volk Israel hatte nach der Zerschlagung Jerusalems, nach der Verbrennung des Tempels, zu einem großen Teil in die babylonische Gefangenschaft, die Entführung, die Deportation erleiden müssen. Und nur wer selber einmal Flüchtling gewesen ist, weiß, was das wirklich bedeutet. Ich kann mich noch erinnern, wie mein eigener Vater am Ende des Krieges bei uns vom Frühstückstisch weggeholt worden ist von russischen Soldaten und in die Gefangenschaft geführt worden ist und dort gestorben ist. Was das mit uns gemacht hat, was das mit ihm gemacht hat, das ist durch seinen Tod besiegelt. Viele können die Entführung in die Gefangenschaft nicht ertragen, können sie nicht unter die Füße bekommen und gehen daran zugrunde. Ich lese uns aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 52, einige Verse. Jesaja 52, Vers 7 bis 12. Das ist sozusagen ein Antitext zu dem, was ich gerade genannt habe. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an, geht weg aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt, denn ihr sollt nicht in Eile ausziehen und in Hast entfliehen, denn der Herr wird vor euch herziehen und der Gott Israels euren Zug beschließen. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Ich will mal versuchen, das zurück zu projizieren in die Jahre am Ende des Krieges hier in Jena. Ich war nicht hier, ich weiß nicht, wie das war, aber ihr seid in einer städtischen, in einer geografischen Situation so ähnlich wie, oder in einer geologischen Situation so ähnlich wie Jerusalem, nämlich ringsrum Berge, der Landgraf und der Jenzig und so weiter. Und es war eine schlimme Zeit, die Zeit des Nationalsozialismus, wo man den Krieg verherrlicht hat und den Krieg in die Tat umgesetzt hat und sich selber blind gemacht hat für die Katastrophen, die man über andere Völker gebracht hat. Und dann, als das eigene Land zerschlagen war und kaum noch Hoffnung war, dass wir würden überleben dürfen unter dem Hass unserer selbst zu Feinden gemachten Freunde. Dann gab es auch in Jena Trümmer. Ich weiß nicht, die Freudenboten, die gesagt haben, der Krieg ist aus, die sind nicht über den Jenzig oder über den Landgraf gekommen, die sind vielleicht mit der Bahn gekommen oder was. Oder waren es die Russen, die mit ihren Panjewagen hier einmarschiert sind und mit den letzten Panzern, die sie noch entbehren konnten in Berlin. Und dann haben die Menschen gelernt, der Krieg ist aus. Das war erst mal das Ende. Es erinnert mich daran, wie mancher Mensch, der mit dem Krieg in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Herzen nicht zurechtgekommen ist und im Sumpf des Alkohols gelandet ist, wie er lernen muss, ich muss erst ganz, ganz, ganz unten angekommen sein, damit ich Hilfe erbitten, Hilfe annehmen kann. Auch wir mussten ganz unten ankommen. Inzwischen geht es uns gut. wir leben im Wohlstand, haben wir dann noch Grund, Advent zu feiern und uns zu freuen, uns zu erinnern an die Freudenboten, die über die Berge gelaufen kommen und eine gute Nachricht bringen? Haben wir noch Grund dazu? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir jedes Jahr Advent feiern, dass wir jedes Jahr uns innerlich aufbauen zu dieser Freude auf den kommenden Herrn. Denn es gibt so viele Dinge, die gerade auch in Zeiten des Wohlstands, in dem Zustand des Wohlstands, der geordneten Verhältnisse, dazu führen, dass Menschen all dessen, was sie haben und besitzen, überdrüssig werden. Wenn man im Überfluss lebt, kann man mancher Dinge überdrüssig werden. Und dann beginnt wieder der Krieg im Herzen. Draußen scheint alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber der Konflikt zwischen den Generationen, der Konflikt zwischen den Interessen, er ist immer wieder da. Nicht zuletzt haben wir in der letzten Woche mit Staunen beobachten können, dass der Herr Chodorkowski von dem Herrn Putin begnadigt worden ist. Die Hintergründe wissen wir nicht genau, aber zumindest ist es ein Friedenszeichen, vielleicht ein Segenszeichen von einem Mann, der selber einmal KGB-Chef war und inzwischen in die russisch-orthodoxe Kirche eingetreten ist und ein Kirchbauprogramm in der ehemaligen Sowjetunion aufgelegt hat, was seinesgleichen sucht, und jetzt eine solche Maßnahme. Was kann uns unser Text sagen auf dem Hintergrund von solchen Informationen, von solchen Erinnerungen aus unserer eigenen Geschichte? Zunächst mal erinnert uns dieser Text aus Jesaja 52 daran, dass Jesaja, als er das dem Volk zugerufen hat, noch mit Menschen in der Verbannung zu tun hatte, die vielleicht in der dritten, vierten Generation dort gelebt haben, die von ihren Eltern noch gehört hatten, dass es mal so und so gewesen ist mit der Deportation von Jerusalem weg nach Babylon, und die im Laufe der Zeit im Hören auf ihre Rabbinen gelernt haben, das Buch der Tora zu retten, zu reflektieren, in einer lebendigen Beziehung zu behalten und den Glauben an Jahwe im Herzen zu bewahren. Das hatten sie gelernt. Aber sie hatten auch gelernt, dass es wohl in ihrer Generation nicht mehr möglich sein würde, nach Jerusalem zurückzukehren. Und nun ist es so, als wenn Jesaja vor uns eine Vision entfaltet, und ich weiß gar nicht, spricht er aus Babylon oder spricht er aus Jerusalem? Auf jeden Fall vermittelt er den Leuten diese Botschaft: Es gibt rund um Jerusalem Freudenboten, die in die Stadt hinein wollen und die schon erste Kontakte aufgenommen haben, Hörkontakte, Sichtkontakte, die eine Verbindung herstellen zwischen der Sehnsucht derer in der Verbannung und der Sehnsucht derer in der alten Heimat, und was dazu führt, dass plötzlich Freude aufkommt. Da kommt Freude auf. Diesen Spruch, den habe ich in der modernen Zeit manchmal gehört. Da kommt Freude auf. Da ist plötzlich ein Aufbruch zu spüren, ein Wegwischen tragischer Erlebnisse und trauriger Erinnerungen, die das Herz niederdrücken. Und es entsteht die Freude, die aus den Worten entspringt: Dein Gott ist König. Jahwe ist der Herr der Heerscharen. Jahwe ist der, der auch den fremden König in Babylon zu seinem Diener machen kann. Jahwe ist König, der auch die Tore des Gulag aufschließen kann, der die Tore eines Arbeitslagers öffnen kann für einen Menschen, der nicht wusste, wann seine Hoffnung in Erfüllung geht. Und dann erleben wir in diesem Text eine ganz interessante Kommunikation. Da ist auf der einen Seite von den Boten, die über die Berge kommen, die Rede und auf der anderen Seite von den Wächtern auf den Zinnen der Stadtmauer beziehungsweise auf den Resten, die davon noch übrig geblieben sind. Horch, die Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln, denn sie sehen deutlich, wie der Herr sein Volk wieder nach Jerusalem zurückbringt. Also die ersten Freigelassenen aus der Verbannung sind auf dem Heimweg und dürfen ihre Heimatstadt wiedersehen und dürfen nachvollziehen, dass das, was sie über die Jahrzehnte hin an Glauben und Schrift und Torah gerettet und im Herzen bewahrt haben, dass das eine reale Basis hat in dieser Stadt Jerusalem. Und dann kommt, wie in einem weiteren Jubelschrei, diese Aussage: Seid fröhlich miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Im vorausgehenden Bedenken dieses Wortes und Anwenden auf Jena habe ich mich an eine Sache erinnert. Ich kannte eigentlich eure Stadtkirche nur ohne Tor, immer nur abgehackt. Und ich bin irgendwann vor Jahren mal drin gewesen, da war auch dann davon die Rede, dass die Kirche beschädigt worden ist und so weiter. Einzelheiten weiß ich nicht mehr. Aber für mich ist dieser wieder aufgesetzte Turm der Stadtkirche von Jena so ein Bild geworden dafür, was es heißt, Gott wandelt im Lauf der Zeit die Situation, die Erfahrung, die Geschichte zu einer Situation, für die wir dankbar sein können. Und was so wichtig ist, dass uns das Selbstverständliche nicht zur Selbstverständlichkeit wird. Dass wir das Dankbarsein nicht verlernen. Das war mir so aufs Herz gefallen bei der Besinnung auf vergleichbare Bilder zwischen damals und heute. Dasselbe gilt für jede andere Stadt, für jeden anderen Ort. Es ist einfach wunderbar, diesen Zuspruch zu bekommen. Und wenn ich beschreiben soll, was das noch bedeuten kann, wie kann es denn sein, dass Trümmer jubeln? Die Bibel redet manchmal davon, der Wald jubelt, die Berge jauchzen und so weiter. Und jetzt hier die Trümmer jubeln. Wenn die Berge jauchzen und der Wald jubelt, kann ich noch verstehen. Aber Trümmer? Und dann habe ich mich erinnert an einen Besuch in der Frauenkirche in Dresden. Wer dort mal hinkommt, der kann beobachten, dass das Äußere des Baus fleckig ist. Da gibt es Steine, die sind tiefgrau, fast schwarz. Und da gibt es welche, die sind ganz frisch und neu. Es kommt daher, dass der Trümmerhaufen, der über Jahrzehnte dort in Dresden gelegen hat, bestand aus Schutt und Asche einerseits und aus erhalten gebliebenen Trümmersteinen. Jesus hat im Gespräch mit seinen Jüngern über den Tempel von Jerusalem einmal gesagt, es wird hier kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Das ist eigentlich eine doppelte Depression, die da drin zum Ausdruck kommt. Aber hier heißt es, die Trümmer jubeln. Ich kann es mir lebhaft vorstellen, die Menschen, die sich dann mit Nehemia dran gemacht haben, die Stadtmauern wieder aufzubauen, dass sie dankbar waren für jeden einzelnen Stein, der noch brauchbar war, um wieder eingefügt zu werden in die neue Stadtmauer oder um wieder Anteil zu haben an dem neuen Tempel. Ich könnte das jetzt mit einem Wort aus dem Petrusbrief verbinden und sagen, ihr Lieben, auch wir als Gemeinde, die wir uns als lebendige Steine aufbauen sollen zum geistlichen Haus, Wir haben Anteil an diesem Jubel. Wir haben Erfahrungen, dass auch wir uns manchmal in Situationen befinden können, dass wir uns wie zertrümmert fühlen. Wie mancher hat an seinem Lebensschicksal zu leiden, wie mancher hat an familiären Geschichten zu leiden, wie mancher leidet an Wegen und Schritten, die Gemeinde geht. Hier wird gesagt, ihr Trümmer jubelt. Das heißt, wir dürfen Menschen sein, die mitten in der Zerstörung, mitten in der Katastrophe Ausschau halten können nach dem, was sich neu bewegt, was sich neu entfaltet, was neu aufgebaut werden kann. Und dann kommt es zu dieser wunderbaren Aussage, der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass aller Welt Enden sehen, das Heil unseres Gottes. In einer neueren Übersetzung heißt es, der Herr hat seinen Arm entblößt. Also da hat man versucht, offenbaren mit entblößen zu übersetzen. Und ich habe dann so gedacht, ja, das ist so, als wenn jemand von uns seinen Auftrag und seine Möglichkeiten erkannt hat und jetzt macht er was? Er krempelt die Ärmel hoch. Er fängt an. Er macht die Arbeit. In der Geschichte der Christenheit ist dieser Text immer wieder und immer wieder dankbar verwendet worden als eine Botschaft, die uns hilft, die Adventszeit zu begreifen und zu gestalten und mit Leben zu erfüllen. Uns selbst vor Augen zu malen, dass wir unmittelbar vor dem Weihnachtsfest stehen, vor dem Fest der Geburtstagsfeier für Jesus und dass wir uns daran erinnern, es ist mehr als eine Geburtstagsfeier. Es ist die Erfüllung einer Verheißung, die dahin geht, dass Jesus einmal sagen kann, kehrt um, denkt um, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und damit begann er seine evangelistische Tätigkeit. Liebe Geschwister, wenn wir Advent feiern, auch an diesem vierten Adventssonntag, dann lasst uns das mit großer Freude und Dankbarkeit tun. Aber auch mit großer Aufmerksamkeit dafür, dass es immer und überall Menschen gibt, die gerade noch in der Trümmersituation sind und die diese frohe Botschaft existenziell nötig haben, die sie aber einerseits stark und tragkräftig erfahren sollen, aber gleichzeitig auch in sensibler Begleitung. Als Jesus nach Jerusalem eingeritten ist, das war ja auch eine Ankunft, dann heißt es dort sanftmütig. Es ist ein besonderes Kennzeichen der Bibel, dass sie gute Nachrichten in guter Weise, in angemessener Weise, auch in Sanftmut, wenn es sein muss, zu den Menschen bringt und so, dass es sozusagen ein Entgegenkommen gibt derer, die die Botschaft zu bringen haben und derer, die schon lange darauf gewartet haben. Lasst uns einander so begegnen, heute und in der kommenden Zeit, dass wir miteinander die gute Nachricht kommunizieren, mit offenem Mund und mit ganzem Herzen. Gott segne euch diesen Adventssonntag, die Weihnachtszeit und dann schenke er euch Rosh Hashanah, ein gutes neues Jahr. Der Ausdruck guten Rutsch, der ist wahrscheinlich durch etymologische Abwandlung dieses Wortes Rosh Hashanah entstanden, aber gemeint ist einen guten Kopf des Jahres, eine gute Spitze, ein gutes Gelingen. Gott segne euch. Amen.